Ja, vielen Dank euch und guten Morgen nochmal zusammen. Das letzte Lied passt wunderbar eigentlich in die ganze Predigtreihe, die jetzt vor uns liegt. Seht schon hinter mir. Stay haben wir sie genannt, für bleiben, für auch ein Stück weit Treue halten. Und es geht als Folge von der, ich glaube, letztes Jahr, haben wir damit begonnen, oder schon vorletztes Jahr, über den Brief von Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und da sind wir jetzt im Kapitel 7 angelangt. Wir wollen jetzt in den nächsten 4 Wochen dieses Kapitel 7, die 40 Verse, gemeinsam durchgehen. Und da geht es natürlich, wie der Bibelleser weiß oder vielleicht schon nachgeschaut hat, im Wesentlichen um die Ehe und um Ehe und Ehelosigkeit und so weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir diese 4 Predigten richtig einordnen wollen. Und da möchte ich jetzt, weil ich ja heute den Start mache, die Zeit nutze am Anfang noch und so ein paar allgemeine Informationen weitergebe zur Gemeinde in Korinth, zur damaligen Zeit, als Paulus das schreibt. Und wir wissen aus der ersten Predigtreihe sozusagen, ja, dass Paulus die Gemeinde ungefähr 50 nach Christus gegründet hat auf seiner zweiten Missionsreise. Und dieses Korinth, diese Stadt Korinth, war eine Neugründung der Römer, die aber erst 44 vor Christus ungefähr stattgefunden hat durch Julius Caesar. Und es war eine Veteranenkolonie, da waren römische Freigelassene, römische ehemalige Streiter. Es war eine ganz multikulturelle Bevölkerung dort. Es gab viel Unterschicht, also es gab viele Sklaven, es gab viele, die so knapp über der Sklave waren. Es gab viele jüdische Einwohner, es gab Grieche. Es gab aber nicht so wirklich jetzt den Adel, sondern es gab halt Reiche und Arme und Sklaven, die noch ärmer waren oder die eigentlich gar nichts hatten. Und die Römer, die haben den Ton angegeben. Und ich glaube, das ist für die kommenden 4 Wochen oder für die 40 Verse, ist es wichtig, das zu wissen, das im Hinterkopf zu haben, um auch zu verstehen, was Paulus denn hier meint, was das mit der Gemeinde in Korinth zu tun hat. Und ich finde es besonders spannend, was das auch uns heute zu sagen hat und wie es uns heute Weisung geben kann. Und ich glaube, wir werden feststellen, also ich habe das festgestellt, so wirklich viel hat sich nicht verändert. Wie wir wissen, schon aus der vorherigen Predigtreihe, gab es in der Gemeinde in Korinth alle möglichen Themen. Es ging auch viel um sexuelle Themen. Wir haben das im Kapitel 6 ja beispielsweise, als Paulus das ganz konkret fordert, und es ging eben auch um Ehe und um Familie. Und Paulus beantwortet, so auch im Kapitel 7, spezielle Fragen, die die Menschen bewegt haben. Und er bezieht sich dabei, das schreibt er auch immer mal wieder, auch in dem Kapitel 7, direkt auf Jesus, was er sagt, und er weist dann aber auch aus, wenn er Dinge befähigt durch den Heiligen Geist sozusagen ergänzt. Und ich glaube, es ist eben elementar zu verstehen, dass die Gemeinde, dass die Menschen in Korinth, also die Kirche in Korinth, die Gemeinde, die es da gab, keinen jüdischen Hintergrund hatte. Das heißt, sie hatte keine alttestamentliche Sicht auf die Dinge, auf Ehe, auf Scheidung. Sie kamen aus der Weltlichkeit, aus der Gottlosigkeit, sie waren Heide. Und so gab es eben unzählige Unklarheiten, Probleme, Missverständnisse, Verstrickungen. Und noch dazu kam, dass Rom kein einheitliches Eherecht hatte. Im Imperium von Rom gab es eben viele Sklaven. Viele der Gläubigen waren Sklaven, die zum Glaube gekommen waren. Und für Sklaven gab es faktisch keine Eheschließung. Es gab nicht die Möglichkeit, eine Ehe zu schließen. Wenn der Meister des Sklaven es zugelassen hat, dann gab es sowas, das hat man übersetzt mit Zeltkameradschaft wörtlich. Das heißt, so ein Zusammenleben. Ohne Zeremonie, ohne irgendwelche spezielle Bindungen, sondern das konnte dann beendet werden, wenn der Meister gesagt hat, das ist vorbei. Oder wenn ein Sklave verkauft worden ist, dann hat es sich ja praktisch sowieso beendet. Und man kann fast, irgendwie habe ich so den Gedanken gehabt, das ist ähnlich wie heute, wenn man so vom Zusammenleben spricht. Keine Bindung, keine große Verbindlichkeit, keine weitergehende Verantwortung. Allerdings, und das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied, selbst gewählt und nicht in der Situation. Und weil eben diese frühe Christen Sklaven viele waren, ist eben auch sehr wahrscheinlich, dass viele in solchen Vereinigungen, Verbindungen gelebt haben zu der damaligen Zeit. Und über den Sklaven gab es das einfache Volk. Und für das einfache Volk gab es einen Brauch, das kennen wir heute, dieses Wort hat bei uns auch Einzug gehalten, das nannte sich Usus, also etwas ist Usus geworden. Das heißt, wenn eine Frau und ein Mann mehr wie ein Jahr zusammen gelebt haben, dann waren sie praktisch verheiratet. Die Amerikaner kennen das als Ehe nach dem Common Law. Ich glaube, in Amerika sind 7 Jahre, die man zusammenleben muss und dann gilt man quasi oder hat auch die Rechte wie Verheiratete. Das gab es dort auch. Es gab noch eine einfachere Art der Eheschließung, zumindest für die Männer. Die nannte sich Conventio in Manum, Ehe durch Verkauf für alle Lateiner. Das heißt, du gehst zu einem Mann, der knapp bei Kasse war und hat gesagt, Mensch, die Tochter, die würde ich dir abkaufen. Und schon warst du verheiratet. Es war ein sehr traditioneller Weg und im Prinzip üblich. Wenn wir dann zur Oberschicht schauen, zu den Adligen, zur Elite, da gab es dann tatsächlich etwas namens Conferatio. Das war eine Hochzeit, eine Zeremonie für die Adligen. Und zur damaligen Zeit, wenn man geheiratet hat, ging es ja weniger auch um das Thema Liebe oder Verliebtsein. Da ging es viel um das Thema Sichern des Standes, da ging es um Macht, da ging es um Familie, Verbünde, Sichern. Und trotzdem hatte sie da eine Verbindung der rechten Hände. Es gab Ringe, es gab Gelübde, sie haben zu Jupiter und Juno gebetet. Sie hatte Kränze, Schleier, Blumen, Kuchen. Kommt das irgendjemand bekannt vor? Die katholische Kirche hat tatsächlich diese Tradition, diese römische Tradition aufgegriffen und standardisiert. Und so kennen wir heute klassisch unsere Hochzeiten auch noch. Aber der moralische Charakter in der römischen Zeit, damals in der römischen Welt, war eben relativ niedrig. Und so gab es viel Unmoral, Scheidungen waren weit verbreitet, wo es überhaupt eine Ehe gab. Und gerade bei den Sklaven, wo eben eine Ehe gar nicht möglich war oder der Wechsel dann auch der Häuser sozusagen stattgefunden hat, war eben auch das Thema Trennung, Beziehung, neue Beziehung ein ständiges Phänomen. Und selbst beim einfachen Volk gab es eben ja nur diese informelle Bündnisse, wo man dann halt einfach auch mal sich wieder jemand anders gesucht hat. Und darüber hinaus kann man ja jetzt sagen, naja, das ist halt das einfache Volk, war es dann in der Elite eher üblich, dass man sich auch mal mehrere Frauen, also die Männer insbesondere, hatte. Die eine fürs Kochen, für die Pflege vom Haushalt und die anderen für die sexuellen Bedürfnisse. So war das damals. Und so war Unzucht eben überall. So war Ehebruch weit verbreitet. Es war eigentlich ein schreckliches Umfeld. Und die Ehe in den Tagen von Paulus, kann man sagen, nach all dem, was wir da gehört haben, war eigentlich eine Katastrophe. Gar nicht so anders, wie sie das in der heutigen Zeit ist, glaube ich. Und so gab es halt unter den Korinthern, die eben gläubig geworden sind, die zu Christus gekommen sind, jetzt plötzlich viele Fragen, weil es galt plötzlich der Maßstab, ein Mann, eine Frau, wahrer Bund, echter Bund, einem öffentlichen Bund vor Gott und vor anderen. Und so bleibe eben Frage. Und diese Frage sind, glaube ich, so der beste Weg, vielleicht auch dieses Kapitel oder zumindest jetzt heute Morgen die Verse 1 bis 9. Die könnt ihr schon mal aufschlagen, wer eine Bibel dabei hat, sonst könnt ihr sie auch hinten mitlesen. Und ich lese aus der Neue Evangelistische Übersetzung. Da heißt es in 1. Korinther 7, ab Vers 1, nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, es ist gut für einen Mann, überhaupt keine sexuelle Beziehung zu einer Frau zu haben. Meine Antwort ist, um sexuelle Unmoral zu vermeiden, sollte jeder Mann seine Frau und jede Frau ihren Ehemann haben. Der Mann soll der Frau die eheliche Pflicht erfüllen, aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Verweigert euch einander nicht, höchstens für eine begrenzte Zeit und im gegenseitigen Einverständnis, wenn ihr für das Gebet frei sein wollt. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, damit euch der Satan nicht verführt, weil ihr euch ja doch nicht enthalten könnt. Ich sage das als Zugeständnis, nicht als Gebot. Ich wünschte zwar, alle Menschen wären so wie ich, doch dem einen hat Gott diese besondere Gabe geschenkt, dem anderen jene. Zu den Unverheirateten und Witwen sage ich, es ist gut, wenn sie ehelos bleiben wie ich. Wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, dann sollen sie heiraten. Das ist besser, als vor Begierde zu brennen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das, was Paulus einfach da aufgeschrieben hat an die Gemeinde. Und ich bete, dass wir heute Morgen auch davon profitieren können, dass wir das auch für uns und für unser Leben nutzen und anwenden können, dass wir daraus lernen können und dass wir näher zu dir und mehr so sein können wie du. Amen. Wir haben schon gehört, das Thema Sexualität, das Thema Unmoral, damit verbunden, schien die Gemeinde in Korinth sehr zu beschäftigen. Also haben sie Paulus gefragt, wie sie damit umgehen solle. Und als ich so die erste Verse gelesen habe, habe ich mich so ein bisschen an meine Kindheit erinnert gefühlt, an diese trotzige Reaktion. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht von euch oder von euren Kindern auch kennt, wenn einen jemand auf was hinweist und einem sagt, aber Vorsicht, dann so trotzig zu reagieren und sagen, gut, dann mache ich das einfach gar nicht mehr. Dann lassen wir es bleiben. Und so wie Paulus die Gemeinde in Kapitel 6, ist bei mir hier überschrieben mit haltet euch von sexuellen Sünden fern, auf was hinweist, habe ich irgendwie das dann so gedacht, dann schreibe ich sie da, dann lieber gar nicht. Dann lassen wir es einfach bleiben. Wir haben schon gehört, die Gemeinde in Korinth war ein bunt gemischter Haufe, unterschiedliche Prägungen, Überzeugungen, Herkünfte, Philosophie. Und deswegen möchte sie hier wissen, ob es vielleicht bei all den Wirrungen und all dem komplexen Sachverhalt besser ist, einfach generell ledig zu bleiben und das alles einfach bleiben zu lassen. Und das hat mich dann so ein bisschen daran erinnert, dass man Paulus ja auch immer nachsagt, dass er so die Dings vertritt, so nach dem Motto, also lieber unverheiratet bleibe und gar nicht da sich groß damit beschäftige, das ist besser. Also als Plädoyer quasi für die Ehelosigkeit. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt nur mal die Verse 7 bis 9 rausgreifen, wo er schreibt, ich wünschte, dass alle Menschen so wären wie ich oder es ist gut, wenn sie ehelos bleiben wie ich. Wenn wir heute am Ende aber zu dem Schluss kommen, dass das ist, was Paulus hier sagen will, dann dürft ihr mich gerne mal darauf ansprechen, dann habt ihr nämlich was falsch verstanden. Und eins ist mir zu Beginn, bevor wir näher in die Verse einsteigen, auch noch wichtig, das kommt hier im Text auch immer mal wieder raus. Und das ist unabhängig von der Frage nach der Herkunft oder nach unterschiedlichen Lebensentwürfen oder ob man verheiratet oder ledig ist. Und das ist, dass es das Böse in der Welt gibt. Dass Satan real ist und dass er uns Menschen bedrängt und versucht, uns zur Sünde verführen will. Er stellt uns Fallen, wie der Psalmist im Psalm 91, Vers 3 schreibt. Der Teufel versucht, den Gläubigen oder den Glauben des Gläubigen zu erschüttern, ihn von Gott wegzuführen und in die Falle zu locken. Erinnern wir uns, was Jesus zu Simon Petrus sagt. Der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können wie den Weizen, doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und was ist? Ein paar Stunden später verrät ihn dreimal. Satan ist real. Und die Versuchungen, die er uns stellt und uns immer wieder konfrontiert mit, sind real. Wenn es Satan nicht geben würde, dann wäre ja auch das ganze Erlösungswerk von Jesus am Kreuz nutzlos. Wenn wir Menschen vom Grunde auf gut wären, bräuchten wir die Erlösung nicht. Weil das aber nicht so ist, starb Jesus für dich und für mich am Kreuz, um uns von dieser Sünde reinzuwaschen und loszukaufen aus der Macht von Satan und von seinen Versuchen, uns zu verführen und von Gott zu trennen. Denn, das sagt uns die Bibel klar, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber durch das Blut von Jesus sind wir freigekauft. Und glaub bitte nicht, dass Gläubige fern von Versuchungen des Teufels sind, unabhängig davon, ob sie verheiratet sind oder nicht. Satan weiß genau, wo jeder Mensch seine Schwäche hat. Unter anderem eben auch in der sexuellen Versuchung und in der Unmoral. Egal, ob das Gedanken, Worte, Texte, Handlungen, Taten sind. Und liebe Männer, im Übrigen, das hat sich schnell. Ich, Jesus, sage euch, wer die Frau eines anderen nur begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen, sagt in Matthäus 6, Vers 28. Es gilt aber im Übrigen auch für die Frau. Ich möchte nur mal so ein paar Stichworte in den Raum werfen. Werbung, euer Smartphone, Zeitschriften, Pornografie, kurze Röcke. Ihr könnt unzählig weitermachen. Ich glaube, jeder weiß, was Versuchungen sein können, egal ob das, also Paulus sagt es ja auch ganz klar, es gilt für die Männer und es gilt für die Frauen. Aber ich weiß nicht, und da würde ich mich jetzt eben mit einschließen, ob wir Männer generell eher oder mehr in der Schusslinie des Teufels stehen. Und letztlich können wir ja auch über unsere Veranlagungen und die menschliche Natur, die ja auch biblisch und letztlich menschlich ist, nicht hinwegschauen. Seid fruchtbar und mehret euch, war Gottes Gedanke bis zum Sündenfall. Und Paulus spricht jetzt aber hier im Text genau diese sexuelle Unmoral und Unzucht an, die uns, jedem, dir und mir, in einer, ich würde mal sagen, sexualisierten Welt täglich begegnet. Ich sage nur Sex, Sells, Werbung. Wir haben uns im Vorfeld, ich habe mich mit Samu ausgetauscht, es ist wahnsinnig, wie es gibt Chips-Werbung mit halbnackter Frau, wo man sich dann fragt, was hat das eine Produkt jetzt mit dem anderen zu tun? Es begegnet uns eigentlich jeden Tag. Und es scheint zu funktionieren, sonst gäbe es das ja so nimmer. Und von dem her und von dem, wie wir wissen, wie die Korinther gelebt haben, ist, glaube ich, nicht verwunderlich, dass sie eben Fragen haben und dass sie verunsichert sind. Und so frage sie eben als erstes, ist es gut für einen Mann, überhaupt keine sexuelle Beziehung zu einer Frau zu haben? Und was antwortet Paulus? Jo, es ist okay. Es ist gut, keine sexuelle Beziehung zu haben. Das heißt, es ist nicht böse, es ist nicht verboten. Das Wort, das hier im Griechischen verwendet wird, ist das Wort kalos, das ist das griechische Verb. Das heißt ehrenhaft, edel, ist lobenswert. Paulus sagt, Zölibat ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, nicht zu heiraten, es ist in Ordnung, Single zu bleiben. Aber er stellt dann in Vers 2 fest, die allgemeine Regel ist, dass wegen der Unmoral jeder Mann seine eigene Ehefrau und jede Frau ihren eigenen Ehemann haben soll. Warum? Wegen der Unmoral. Du sagst, ich möchte mein ganzes Leben Single bleiben. Ja, Single sein ist gut, wenn es nicht die Ursache für sexuelle Sünde ist. Die allgemeine Regel ist zu heiraten. Den Grund, den Paulus hier den Korinther nennt, ist einfach, wegen der Versuchung. Es gibt keinen Platz für Unzucht, für Unmoral, wie es die NEU hier übersetzt. Und der Mensch ist für Beziehung geschaffen. Beziehung untereinander, Beziehung zu Gott. So lesen wir im 1. Mose 2. Da sagte Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Und die Tatsache des Lebens ist, dass wenn wir versuchen, ledig zu bleiben, so gut wie das sein kann, die Ehe die Norm und die Ehe besser ist, wenn das Alleinsein in Versuchung führt. Und ich finde es schon spannend, so beim drüber nachdenken, dass Paulus hier eben nicht sagt, heirate, weil du verliebt bist oder heirate, weil du jemanden gefunden hast, mit dem du dein ganzes Leben verbringen willst. Sondern er sagt, heirate, weil du ein sehr hohes Lebensrisiko eingehst, wenn du es nicht tust. Und das ist die Spannung im Bild von Verliebtsein und eben Heirate hier, wie Paulus schreibt, das mich so ein bisschen ratlos zurücklässt, das vielleicht auch so in diese Zeit passt tatsächlich, wo Liebe nicht unbedingt die Voraussetzung für Ehe oder Beziehung war. Aber eins ist mir wichtig heute Morgen, und das möchte ich auch klarstellen. Gott hat sich Sexualität ausgedacht. Und er hat sie in einen geschützten Rahmen gestellt, der Ehe heißt. Und Gott weiß, genauso gut wie du und ich, dass es in der Sexualität keine Neutralität gibt. Du kannst dich nicht neutral verhalten in diesem Bereich. Es gibt körperliche, es gibt emotionale Bindungen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es wenig Dinge auf dieser Welt gibt, die Menschen nachhaltiger innerlich kaputt machen, wie eine Sexualität, die nicht in diesem Umfeld gelebt wird. Ich weiß nicht, ob mir Bereiche einfallen, wo es mehr Enttäuschung, mehr Verletzung, mehr Schade gibt auf Ebenen, die unsichtbar in jedem drin sind, in jedem Herz, in jeder Seele des Menschen. Und ich bin wirklich traurig über die vielen Kinder, die in zerrüttete, gescheiterte Beziehungen, in geschiedene Ehe aufwachsen, die eben nicht zuletzt aus einer ungöttlichen Sexualität herrühren. Und auch das muss gesagt sein, ich werde jetzt, wenn ich drüber nachdenke, stinksauer und richtig wütend über all die Missbräuche, egal ob das körperliche oder seelische sind, von Kindern, von Mädchen, von Jungs, egal ob durch das Institut Kirche die eigene Familie oder irgendwen verursacht. Gott hat sich Sexualität ausgedacht und ich bin der festen Überzeugung, dass es ihm dabei nicht um den reinen Akt der Fortpflanzung oder den Erhalt der Rasse ging. Wir dürfen uns an Sexualität erfreuen. Wir dürfen Spaß haben, wir dürfen Lust haben. Denke aber nur an das Hohelied, das ganze Buch in der Bibel und die blumige Umschreibungen. Ja, 1. Mose 1 sagt uns, es geht um Fortpflanzung. Es geht aber auch um Freude, es geht um Reinheit. Hebräer 13, Vers 4. Es geht um Versorgung. Man nimmt sich eine Frau, einen Mann, um sie zu beschützen, um zu pflegen, um sie zu ernähren, so wie Christus die Gemeinde, sagt Jesus. Es geht um Partnerschaft. Ich habe es vorhin schon gelesen. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Er braucht einen Helfer. Und letztendlich ist die Ehe auch ein Bild von Christus für die Gemeinde, der sich hingibt für seine Braut bis zum Tod, sodass wir eines Tages dann vor ihm stehen könne, rein und unbefleckt. Aber biblische Sexualität steht in dem Rahmen, der Ehe heißt. Und jede Sexualität, die nicht in diesem Rahmen ist und aus diesem Rahmen ausbricht, ist keine Sexualität, wie sie Gott sich gedacht hat. Und ich weiß, dass es auch genügend Singles gibt, vielleicht auch unter uns heute Morgen, aber besonders gläubige Singles, die es gerne nicht mehr wären. Und ich bete wirklich und habe das auch im Vorfeld gemacht, dass ich eure Hoffnungen erfülle und dass ihr einen Partner oder eine Partnerin finden könnt, die Gott euch zugedacht hat. Aber auch das möchte ich offen lassen. Vielleicht gibt euch Paulus heute Morgen auch eine neue Sicht auf die Dinge. Ich habe es gerade schon gesagt, das Bild, das auch Jesus und Gott für die Ehe hat, für dieses Zusammensein, auch das, wie er sich und die Gemeinde sieht, hat was mit Reinheit zu tun, hat was mit Heiligkeit, mit Unbeflecktheit zu tun. Und mittendrin bei diesem Thema steht auch der Begriff der Monogamie, der Reinheit. Und so sagt Paulus hier auch in Vers 3, dass jedermann, oder in Vers 2, jedermann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Ehemann haben soll. Und dann eben in Vers 3 sagt er, der Mann soll der Frau die eheliche Pflicht erfüllen, aber auch die Frau dem Mann. Paulus sagt also, es gibt Leute, die fragen, wir sollen einfach Single bleiben? Die sagen, wir sollen enthaltsam leben? Sollen wir Sex als böse betrachten? Und ich glaube, das war total naheliegend in der Zeit, wo Unmoral, Unzucht, Ehebruch 24-7 die ganze Zeit, jeden Tag von Allah gelebt wurde. Aber ist das so weit weg von uns? Ist das so weit weg von unseren Gemeinden, von unseren Gemeindehäusern, von unseren Familien? Und es ist doch auch naheliegend, dass die korinthischen Geschwister dann irgendwann gedacht haben, sie erreichen quasi das nächste Level der Heiligkeit sozusagen, wenn sie sagen, gut, dann lassen wir da einfach gleich die Finger weg. Da verbrennen wir uns nicht. Aber Paulus sagt, es ist in Ordnung, Single zu sein. Es ist in Ordnung, ohne Beziehung zum anderen Geschlecht zu leben. Aber es ist besser zu heiraten. Und dann, wenn ihr heiratet, habt ihr einander die Pflicht zu erfüllen. Und diese Pflicht besteht offensichtlich in körperlicher Zuneigung, die von Gott auch für die Zeugung, für das Vergnügen der Menschen in der Ehe bestimmt sind. Und tatsächlich ist es eine Pflicht. Ich finde, es klingt immer so unpassend, wenn man von der ehelichen Pflicht spricht. Aber es ist eine Pflicht, denn Paulus sagt, die Ehefrau hat keine Autorität über ihren eigenen Körper, sondern der Ehemann. Und genauso hat der Ehemann keine Autorität über seinen Körper, sondern die Frau. Paulus sagt, es ist nicht das, was Gott von euch verlangt, ein Leben in Abstinenz zu führen. Es ist kein nächstes Level der Reinheit. Er sagt, es ist okay, es ist gut, es ist nicht falsch. Aber für die meisten Menschen wird es früher oder später zu Unmoral führen. Also habt eine Frau, habt einen Mann und erfüllt euch eure Pflichten füreinander. Paulus ermahnt quasi die Gemeinde in Korinth, ihrer ehelichen Pflicht nachzukommen. Er spricht davon, dass Männer und Frauen Bedürfnisse, auch sexuelle Bedürfnisse haben, die bedient, die befriedigt werden sollen. Vom Ehepartner als Pflicht der Verbindung. Und das soll einvernehmlich geschehen. Weil es ist auch nicht der Wille Gottes, dass der Mann über seine Frau herrscht oder sie als Sklavin seines Verlangens oder seiner Willkür behandelt. Genauso wenig wie umgekehrt. Und liebe Ehemänner, liebe Ehefrauen, achtet aufeinander. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Avatar kennt. Das ist der mit den blauen Menschen oder mit den blauen Figuren. Ich glaube, so hieß er. Wenn die da verliebt waren, dann haben sie immer gesagt, ich sehe dich. Bitte seht euch. Redet miteinander, kommuniziert, nehmt euch Zeit füreinander. Sportschau, Netflix, noch kurz in die Werkstatt oder ins Musikzimmer bei mir. Oder was auch immer. Kommt euch das bekannt vor? Paulus sagt, ihr habt Pflichten füreinander. Redet miteinander, sprecht über eure Wünsche, sprecht über eure Bedürfnisse. Diese Pflicht wird ausgesetzt für eine begrenzte Zeit im gegenseitigen Einverständnis, sagt Paulus, wenn ihr für das Gebet frei sein wollt. Paulus sagt, wenn es eine besondere Notlage, eine Traurigkeit, einen Kummer in eurem Leben gibt, etwas, das euch die Kräfte raubt, das euch nicht schlafen lässt, nehmt euch Zeit für Gebet. Nutzt die Zeit der ehelichen Pflicht, um zu beten. Auch miteinander. Aber er sagt bitte im gegenseitigen Einverständnis. Das griechische Wort, das Paulus hier verwendet, das kennen wir aus unserem deutschen Wort der Sinfonie. Also zusammenklingend, wohlklingen. Wenn es im Einvernehmen geschieht, soll er sich die Ehepartner für eine gewisse Zeit enthalten. Enthaltsamkeitsfasten, wenn man so will. Aber das stellt logischerweise nicht die Regel dar. Und warum nicht? Denn dadurch entsteht Versuchung. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, schreibt er, damit euch der Satan nicht verführt, weil ihr euch ja doch nicht enthalten könnt. Du gibst dem Satan Gelegenheit. Du denkst, dass du reiner, heiliger wirst, wenn du dich zurückhältst. Die Wahrheit ist, dass du genau den Weg gehen wirst, von dem Satan will, dass du ihn gehst. Weil, kann ich nur für mich sprechen, du unfähig bist, Selbstbeherrschung auszuüben und in Versuchung geraten wirst. Heirate um der Reinheit willen und wenn du verheiratet bist, erfülle den Ehebund. Beraubt euch nicht gegenseitig, außer für eine große geistliche Sache, für einen Glaubenskampf. Und dann kommt wieder zusammen, damit wir nicht in die Versuchung gebracht werden, die Satan nutzt, uns wegen unserer Selbstbeherrschung in Versuchung zu führen. Und Paulus sagt es in Vers 6 als Zugeständnis, nicht als Gebot. Ich wünschte zwar, alle Menschen wären so wie ich, doch dem einen hat Gott diese besondere Gabe geschenkt, dem anderen jene. Was er sagt ist, Enthaltsamkeit ist ein Geschenk. Und ich gebe die Tatsache nur zu. Ich befehle euch das nicht, weil er kann Enthaltsamkeit nicht befehlen, das wäre nicht richtig. Aber wenn er sich was wünschen könnte, dann, dass alle so wären wie er. Und was bedeutet das? Dass er nicht verheiratet war. Weil er was? So ein toller Kerl war oder die Weisheit mit Löffeln gefressen hatte? Nee, ich glaube, weil er beides kannte. Die meisten glauben tatsächlich, dass Paulus auch verheiratet war. Weil er war ja Mitglied des Hohen Rats. Und damals musste man verheiratet sein, um Mitglied des Hohen Rats zu werden. Also stellt sich die Frage, was war mit seiner Frau passiert? Wir wissen es nicht. Ich glaube aber nicht, dass er sie daheim gelassen hat, um auf große Weltreise zu gehen. Sondern kann nur spekulieren, vermutlich muss sie verstorben sein. Er schreibt ja zum Beispiel auch in Kapitel 9, später dann im Korintherbrief, haben wir etwa kein Recht, also wenn er von wir, dann spricht er von sich und den seinen Mitstreitern, haben wir etwa kein Recht, eine Glaubensschwester als Ehefrau ständig bei uns zu haben, wie die anderen Aposteln, die Brüder des Herrn und Kephas? Jeder hat also dieses Recht, aber Paulus hat von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht. Und er begründet es mit der Tatsache, dass jeder Mensch seine eigene Gabe von Gott erhalten hat. Und das ist das, was wir, wenn wir über das Geschenk des Alleinseins sprechen. Es ist eine Gabe, es ist eine Gnadengabe von Gott. Wenn wir, ich glaube, der Dennis ist da damit dran, den Ausblick in Vers 32 machen vom Kapitel 7, da lesen wir: Ich möchte, dass ihr euch keine unnötigen Sorgen machen müsst. Der Unverheiratete sorgt sich um die Angelegenheiten des Herrn, wie er dem Herrn gefallen kann, und der Verheiratete sorgt sich um die Angelegenheiten der Welt, wie er der Frau gefallen kann. Und so zieht es ihn nach beiden Seiten. Und es ist doch auch gut und richtig so. Ihr Ehemänner, ihr Ehefrau, sorgt euch um eure Partner, kümmert euch, nehmt euch Zeit füreinander. Aber, und das kann man nicht verschweigen, es gibt natürlich auch Vorteile, ledig zu sein, wenn dir Gott diese Gabe gegeben hat. Du musst dich nur um eine Person kümmern. Egal, ob es irgendwelche Nöte, Versorgung, Verantwortung, Terminabstimmungen und so weiter. Die Dinge können schon einfacher sein, wenn dir Gott diese Gabe gegeben hat. Und so schwierig wie es sein kann, Single zu sein, so kann es auch schwierig sein, verheiratet zu sein. Und Paulus sagt, bleib so wie du bist, bleib bei der Sache, bleib verheiratet oder bleib ledig. Ich habe vorhin ja schon kurz erwähnt, dass Jesus in Matthäus 19 über das Thema Ehe ja spricht. Und da frage ihn die Jünger auch. Eben also nach der Scheidungslehre sagt er, ja, aber Jesus, dann ist doch besser überhaupt nicht zu heiraten. Was sagt Jesus? Nicht alle können damit umgehen. Nicht jeder kann damit umgehen. Es ist okay, es ist ehrenhaft, es ist gut, nicht zu heiraten. Es hat großes Potenzial, dich zielstrebig und konzentriert zu halten. Aber es ist ein Geschenk. Es ist ein einzigartiges Geschenk. Es ist eine Option, die Gott dir gibt. Aber komm deshalb bitte nicht zu dem Entschluss, dass an diesem auch gottgegebene Geschenk der körperlichen Intimität, was nicht in Ordnung ist. Was diese Gabe der Enthaltsamkeit oder des Ledigseins angeht, bedeutet es auch, dass es nicht aus eigener Kraft funktionieren kann. Auch das macht Paulus hier deutlich. Er sagt, es ist eben diese gottgeschenkte besondere Gabe. Denn er schreibt dann weiter, dass man auch vor Begierde brennen kann. Vor Begierde nach einem Partner, nach Familie, nach einer Beziehung. Und an alle Singles unter uns heute Morgen, es ist nicht so, dass Gott diese Gabe von Geburt an schenkt, wie dass man entweder Rechts- oder Linkshänder ist oder dass das genetisch irgendwie, nicht dass dann so der Einzelne sagt, bitte aber nicht ich, bitte nicht ich. Es ist eine Gabe, die Gott auch auf Zeit schenkt. Und wenn du eben nicht gerne ledig bleiben möchtest, dann sei dir gesagt, es ist auch eine Gabe, die man nur gewisse Zeit haben kann. Schaut euch Paulus an. Er war wohl verheiratet und hat sich dann aber dafür entschieden, nicht wieder zu heiraten. Und das führt uns damit zur letzten Frage aus diesem ersten Abschnitt, nämlich wenn Paulus in Vers 8 dann darüber spricht, ob ehemals Verheiratete wieder heiraten sollen. Und er wechselt dann die Adressate und sagt, zu den Unverheirateten und Witwen sage ich, es ist gut, wenn sie ehelos bleiben wie ich. Wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, dann sollen sie heiraten. Das ist besser, als vor Begierde zu brennen. Die Unverheiratete und Witwe, sagt er, also die ehemals verheiratete Menschen. Er spricht später auch noch über Ledige. Aber er sagt, es ist gut für die Unverheirateten, für die Witwe, wenn sie so bleibe wie er. Es ist gut, Single zu sein und es ist gut, Single zu bleiben, sagt er. Bleib, wie du bist, bleib bei der Sache, die Gott für dich ausgedacht hat. Es ist gut, so wie wir in Vers 32, 33 vorhin gesehen haben, damit es dich nicht zu beide Seiten zieht, sondern dass du frei sein kannst für Gottes Sache. Aber er sagt dann in Vers 9, wenn das nicht geht, wenn du das nicht kannst, was sollst du dann? Heirate. Denn das ist besser, als zu verbrennen. Nicht in der Hölle logischerweise, sondern vor Verlangen. Du warst verheiratet, jetzt bist du Single. Sei Single, bleib fokussiert, leb dein Leben so. Das ist vorzuziehen, sagt Paulus. Aber wenn du heiraten musst, weil das für dich ein Problem ist, dann heirate. Paulus war in der Lage, Single zu bleiben. Er war konzentriert. Er hat diese Gabe genutzt. Er weist uns darauf hin, dass Gott dieses Geschenk auch nach der Ehe geben kann, wenn er es wünscht. Es ist okay zu heiraten. Es ist okay, Single zu sein, zu bleiben. Paulus sagt, wenn du Single sein kannst, bleiben kannst, dann vereinfacht es dein Leben. Und du kannst dein Leben in Gottes Königreich investieren. Vielleicht hat Gott mit dir als Single noch was vor oder wieder was vor. Ich weiß es nicht. Was Paulus aber deutlich macht, ist, welcher Reichtum und welcher Schatz im Ledigsein steckt. Und ich glaube, gerade bei uns in unseren christlichen Kreisen gelten Singles oft als gescheiterte Menschen oder als Unvollständige. Und das ist überhaupt nicht so. Jeder hat seine Berechtigung. Aber man muss diese Gabe haben, sonst wird es zu einer entsetzlichen Versuchung. Und liebe Ehepaare an euch, sei gesagt, dass uns Singles nicht leid tun müssen. Wir können genauso in gemeindlicher Beziehung verbunden sein, wir können gemeinsam Dinge im Gebet bewegen, sei es für Beziehung, sei es für den Dienst, für den Bauch an Gottes Reich. Ich möchte zum Ende kommen. Eben mit den Fragen, die Gemeinde in Korinth beschäftigt habe. Ist sexuelle Aktivität also unspirituell? Nein, absolut nicht. Die Ehe, Sexualität in der Ehe, ist gut, wenn man nicht die Gabe des Alleinseins hat. Sie ist Gottes Plan für menschliche Beziehung und das Bild von Christus für seine Gemeinde. Und Single sein ist gut. Investier deine Zeit und Kraft in Gottes Reich. Und soll der ehemals Verheiratete wieder heiraten? Ja, sagt Paulus, wenn du heiraten möchtest, weil es besser ist, verheiratet zu sein, als vor Verlangen zu brennen. Aber wenn du Single sein kannst, sei Single und konzentriere dich auf Gottes Reich. Ich möchte noch beten zum Schluss. Und Vater im Himmel, es ist ja nicht so einfach, über diese Dinge nachzudenken. So viele verschiedene Richtungen und Lebensentwürfe und letztendlich ja auch immer eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die da im Raum steht. Und ich danke dir, dass du uns ja, Hilfestellung gegeben hast, dass du uns Menschen geschenkt hast, die durch deinen Geist inspiriert uns Weisung geben möchte, die uns Hilfestellung geben möchte für komplexe Fragen unseres Lebens. Und ich danke dir für alle Ehepaare, die heute Morgen hier sind, dass ja, du sie wirklich befähigt hast mit der Gabe der Ehe. Und ich bete für alle Spannungen, für alle Konflikte, für alle Probleme, Sorge und Nöte, in denen sie gerade stecken, dass du ja, sie auch daran erinnerst, dass sie nicht alleine sind und dass sie gemeinsam mit dir das auch durchstehen können. Und ich bete für alle Singles, die heute Morgen hier sind oder auch zuhören oder wo auch immer, die nicht mit dieser Gabe ausgestattet sind, die ja eine Sehnsucht, ein Verlangen haben nach einem Partner, nach Beziehung, nach Nähe, dass du sie anrührst heute Morgen, dass sie ja einen Partner finden können, dass sie ein Partner sein können. Und ich bete für alle Singles, die diese Gabe haben, dass du sie segnest im Dienst an deiner Gemeinde, an deinem Reich, dass du sie ja ausrüstest und immer wieder neu stärkst in der Situation, in der sie stehen. Auch unsere Witwe und die Unverheiratete möchte ich dir hinlegen. Dasselbe gilt für sie. Ich danke dir, dass wir, egal in welcher Situation wir sind, es nicht alleine machen müssen, sondern dass wir wissen, dass du mit deinem Geist bei uns bist und dass wir uns verlassen können darauf, dass du einen guten Plan hast mit unserem Leben und dass wir ja, gemeinsam mit dir nach vorne schauen können. Amen.